Moritz von Fridays for Future.
Dort und die Moderation in der Mitte.
Klette aus dem Hambacher Forst. Und Dan und Maria von Extinction Rebellion. So, ja, schön, dass ihr alle da seid und dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen können. Ich würde vorschlagen, wir starten mit einer kurzen Vorstellung von euch und eurer Bewegung, damit die Leute auch wissen, wer genau ihr seid und was ihr so macht. Und vielleicht fangen wir mit den Jüngsten an, mit Fridays for Future.
Ja, sehr lieb. Ich bin Moritz, ich komme aus Berlin und ich repräsentiere heute so ein bisschen die Ortsgruppe Berlin von Fridays for Future. Und auch mal vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier reden dürfen. Ist auch meine erste Fusion, also vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen und dass wir euch hier ein bisschen was erzählen können. Fridays for Future gibt es seit letztem Jahr und die Ortsgruppe Berlin besteht so seit Dezember, November 2018. Da waren das noch ein eingeschweißter kleiner Kreis von 10, 15 Leuten, darunter auch Luisa Neubauer, die mittlerweile sehr stark vertreten in den Medien ist. Und die haben eben angefangen, in Berlin Demos zu organisieren. Und das ist nach und nach natürlich immer größer geworden. Da muss man ganz klar sagen, dass da Greta Thunberg, die hoffentlich hier viele kennen werden, durch ihre super Reden vor jeglichen Kommissionen da einen riesigen Einfluss gehabt hat und Social Media uns natürlich auch immer stark hilft, größer zu werden. Aber dadurch, dass wir versuchen, jeden Freitag Demos in verschiedenen Städten zu organisieren, gerade auch in Berlin, haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir uns eine Stimme erarbeitet haben, dass wir mediale Präsenz erreicht haben und dass wir nach und nach weiterhin gewachsen sind. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen der Stand Mitte 2019. Und ja, wir hoffen, dass wir fleißig weiter wachsen und unsere Stimme noch lauter wird.
Dankeschön. Herzlich willkommen. Klette, möchtest du ein bisschen was von deiner Bewegung und vielleicht auch von dir und deinem Leben erzählen?
Ja, hi, also ich bin Klette, ich bin 25 und ich bin seit 2017 im Hambacher Forst aktiv, war 2017 das erste Mal, als ich einfach nach Ende Gelände kurz so für 3 Tage dahin gefahren bin und ich bin dann sehr lange geblieben, war immer wieder mehrere Monate dort, mehrere Monate woanders, habe also im Gegensatz zu anderen Menschen, die dort wohnen, meine Wohnung nie aufgegeben. Aber ich bin diesem Projekt einfach schon sehr lange, sehr intensiv verbunden. Und ich würde also eigentlich lieber erzählen, wie dieser Wald, wie dieser Wald eigentlich in die Hände der Menschen gekommen ist. Und zwar gibt es eben eine Geschichte von Arnoldsweiler. Das ist so eine Legende, die man sich in der Region erzählt. Es gibt diesen Wald, ihr habt den wahrscheinlich, also ich würde mal denken, ihr habt viele die Bilder von diesem Wald dort gesehen. Und dieser Wald war früher viel größer, jetzt sind noch so 10% von dem Wald übrig. Und der ursprüngliche Wald war eine Allmende. Das heißt, dieser Wald gehörte allen Menschen. Und die Geschichte, wie das gekommen ist, ist, dass Karl der Große, das war so ein mächtiger Mensch, der hatte einen Sänger, der hieß Arnold. Und die sind mal in diesem Wald zum Jagen gewesen und dieser Wald gehörte halt dem König. Da durfte niemand rein, niemand durfte Holz nehmen, niemand durfte jagen, niemand durfte irgendwas mit dem Wald machen. Und Arnold hat halt mit Karl dem Großen gewettet, wenn ich es schaffe, den Wald in deiner Mittagspause mit dem Pferd zu umrunden, dann schenkst du ihn mir. Und Karl hat gesagt, ja, das schaffst du sowieso nicht, so groß ist der. Aber was hat Arnold gemacht? Er hatte sich abgesprochen, er hat sich organisiert. Und zwar mit den Menschen, die um den Wald herum gelebt haben. Und hat mit denen abgesprochen, dass er in jedem Dorf, was an diesem Wald liegt, ein neues Pferd bekommt. Und so hat er in der Mittagspause von Karl dem Großen diesen Wald umrundet. Karl hat ihm ihn auch geschenkt und Arnold hat ihn an die Menschen dort weitergegeben, die dort lebten. Und von da an war der Wald Gemeineigentum. Das heißt, die Menschen konnten ihn nutzen, konnten dort Laub sammeln für ihre Tiere, konnten Holz schlagen, in dem Maße, dass es wieder nachgewachsen ist. Und so war der Wald sehr lange Gemeineigentum, bis RWE ihn wieder privatisiert hat.
Danke, spannende Geschichte. So, jetzt haben wir Maria und Dan von Extinction Extinction Rebellion ist ja auch eine relativ neue Bewegung. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, was euch ausmacht.
Also Extinction Rebellion hat sich letzten August in Großbritannien gegründet und ist im Spätherbst letzten Jahres eigentlich mit einer Londoner Blockade erstmal so richtig in Erscheinung getreten oder wurde von den Medien wahrgenommen. Also dadurch, dass einfach London für einen Tag lang lahmgelegt wurde. Und es ist seither inzwischen in über 50 Ländern. Es wächst sehr schnell, also es ist noch nicht mal ein Jahr. Wir sind beide aus dem Berliner Chapter. Vielleicht kannst du zu Berlin was sagen.
Hallo, ich bin Dan. Ja, ich habe interessanterweise mit den beiden Sachen auch ein bisschen zu tun. Also ich komme direkt aus der Region, deswegen ist das Kohleabbau da was ich schon total lange irgendwie im Kopf habe. Und zu Extinction Rebellion bin ich interessanterweise halt über eine Fridays for Future-Geschichte gekommen. Also ich habe diese Londoner Aktion medial wahrgenommen, aber dann bin ich auf eine der ersten Fridays for Future, ich glaube im Januar, in Berlin gegangen. Und da waren halt Leute mit diesem Symbol, was ich schon kannte, und bin dann da hingegangen. Und dann habe ich mit denen ein bisschen geredet und es ging halt um die drei Forderungen von Extinction Rebellion, also die Wahrheit zu sagen, 2025 Netto-Null-Emissionen und dass Bürgerinnenversammlungen gebildet werden, die das überwachen. Da sagt Maria gleich noch mehr zu. Und dann bin ich mit der Person ins Gespräch gekommen und habe gesagt, diese 2025-Forderung ist doch total unrealistisch. Netto-Null-Emissionen bis 2025, das sind nur 6 Jahre oder... Ja, im Januar, genau, es sind nur 6 Jahre. Und dann sagte die Person, mit der ich gesprochen habe, mir so, ja, es ist total richtig, das ist eine Forderung, die ist unrealistisch, aber es geht hier nicht um realistisch, es geht hier um notwendig. Und das war was, was mich so super beeindruckt hat, wo ich gesagt habe, okay, das ist was, was ich, wo ich verstehe, worum es geht, so wie gerade in dem Scientific Talk, die Menschheit selber ist irgendwie auf dem Spiel und dann habe ich mich da angeschlossen. Und in Berlin haben wir... im April während der Zeit der Aktionen in London die Oberbaumbrücke für mehrere Stunden mit mehreren hundert Leuten blockiert. Ja, also das ist die Aktionsform des gewaltfreien zivilen, massenhaften gewaltfreien zivilen Ungehorsam.
Dankeschön. Ja, das Thema von diesem ersten Panel ist ja Resisting. Es geht darum, wie wir Leute mobilisieren können, wie werden Leute politisiert und wie wachsen solche Gruppen. Und da würde ich gerne vielleicht anfangen mit Fridays for Future. Das ja, hat ja in den, seit letztem Jahr unglaublich viel Fahrt aufgenommen, ist also wirklich in Medien kaum mehr zu übersehen und auch... also Schülerinnen und Schüler können eigentlich kaum mehr zur Schule gehen freitags, weil es so sich rumgesprochen hat. Magst du vielleicht was dazu sagen, wie das dazu kam, dass es jetzt gerade so Fahrt aufgenommen hat und warum gerade jetzt die Jugendlichen sich für das Thema begeistern können und vielleicht auch irgendwas, was man übertragen kann auf andere Organisation.
Ja, also ich glaube, dass der Funke ausgelöst wurde, hauptsächlich eben von Greta, einem sehr jungen Mädchen, das sich da einfach hingestellt hat und gesagt hat, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich stehe mit meinem Schild und ich bin dafür, dass sich was ändert klimapolitisch. Und das ist, glaube ich, schon ein unglaubliches Zeichen für junge Menschen, zu sagen, ja, das ist ein super Ziel, wir stehen hier, glaube ich, alle dahinter. Und dass uns eine Schülerin das zeigen kann, das hat, glaube ich, die Medienwelt vor allem sehr beeindruckt und eben auch, dass es eben ein Protest ist, der von Schülern gestartet wurde, ist, glaube ich, auch für die Medienwirksamkeit sehr, sehr positiv gewesen. Und darauf bauen wir auf, ne? Und dadurch, dass viele Leute von Fridays for Future einfach sehr affin sind im Umgang mit Social Media, ist das, glaube ich, auch eine unserer größten Stärken, eben diese Mobilisierung auch durch Social Media. Aber das ist es auch nicht alleine. Ne? Also ich glaube, ein fester Anlaufpunkt für Leute ist super wichtig. Wenn ich mich engagieren möchte, müsste ich jetzt erst erstmal wissen, wie mache ich das, wie komme ich dahin. Ich habe mir das persönlich selber schwer getan am Anfang. Ja? Aber dadurch, dass es eben diese wöchentlichen Demonstrationen am Freitag gibt und das in mehreren hundert Städten in Deutschland alleine, da sind genug Anlaufpunkte und jeder, der sich da dahinter stellt und denkt, hey, dieses Mädchen, ja, Greta hat da wirklich ein Anliegen und da sollten alle dahinter stehen. Die kommen auf diese Demonstration und von da aus baut sich das weiter auf, ja. Und dann ist es eben, wie gesagt, viel Social Media, viel Öffentlichkeitsarbeit. Greta hat ja auch wahnsinnige Reden gehalten vor Parlamenten. Und wir haben auch Luisa, die auch wirklich sehr in den Medien steht und das auch wirklich super macht. Und da wird einfach jungen Leuten eine Stimme eingeräumt. Und ich glaube, dadurch, dass wir als eine sehr junge Bewegung gestartet sind, das haben wir auch Sinn, dass uns das wirklich geholfen hat, ja.
Ja, auch Extinction Rebellion, XR, ist ja auch noch eine relativ junge Bewegung und trotzdem schnell wachsend. Gibt es irgendwie, wie schafft ihr das denn, Leute zu euch zu holen oder zu mobilisieren?
Also die, ja, jetzt hat man mich. Also ich glaube, die erste, also vielleicht eher persönliche Einstiegsstufe ist natürlich mit Leuten über die Klimakrise zu reden, mit anderen Menschen, also im näheren Umfeld. Ich mache, glaube ich, fast nichts anderes mehr seit Monaten, beziehungsweise kann eigentlich fast nichts anderes mehr wahrnehmen auch. Und ich schicke die immer zu Fridays for Future, muss ich gestehen, weil ich das eigentlich die niedrigste Einstiegsform finde. Und die wollen mehr Leute, die wollen mehr Erwachsene. Wenn ihr verstanden habt, dass dieses Thema wichtig ist, ist das wirklich das Geringste, was ihr machen könnt. Sucht in eurer Stadt, wann diese Fridays for Future Proteste und wo sie stattfinden, geht einfach mal hin. Das macht auch wirklich Spaß. Also, es ist, die halten ihre Reden selber, es ist ganz stark. Es ist, also als ich das erste Mal bei Fridays for Future war, war so im Februar in Berlin. Da ging noch gar nichts, da ging irgendwie, weiß ich nicht, das Mikro nicht, es ist alles selbst organisiert, es ist, sind keine professionellen Strukturen. Dann war ich irgendwann mal auf der ersten Vollversammlung, mich wirklich noch mal richtig gewundert, das sind echt alles Schüler, also die Leute sind unter 18 mehrheitlich. Also und das ist wirklich beeindruckend und da finde ich, kann jeder erstmal hingehen. Und Extinction Rebellion ist eigentlich für Leute, denen es nicht schnell genug geht, also die irgendwie das Gefühl haben, ja, Freitagsschule schwänzen, sorry, also ne, nicht hingehen, ist auch schon eine Art ziviler Ungehorsam. Also man stellt sich gegen die Strukturen, das ist schon mal was, was man als Minderjährige erstmal machen muss, gegen Widerstand. Aber wem das noch nicht genug ist, wer das Gefühl hat, scheiße, uns läuft die Zeit davon, wir müssen irgendwie die nächste Eskalationsstufe machen, solche Leute können unter anderem sich bei Extinction Rebellion einbringen. Und das ist auch, es ist ein sehr breiter Ansatz, eben ein Massenansatz. Wir wollen wirklich jede und jeden. Wir brauchen für unsere Massenaktion viele Leute auf der Straße. Und da ist der Einstieg eben eigentlich erstmal Newsletter zu abonnieren, vielleicht mal zum Plenum zu kommen und dann an Aktionen teilzunehmen. Über Newsletter erfahrt ihr von Aktionen. Da könnt ihr erstmal hingehen. Ihr könnt auch vorher ein Aktionstraining machen, also wie man sich mit Polizei verhält und so weiter. Die finden mehrfach die Woche statt in Berlin. Ich rede jetzt immer nur von Berlin. Noch irgendwas?
Ja, und dann gibt es halt verschiedene Arten von Mobilisierung, die sich zum Teil mit den Aktionen überschneiden. Also zum Beispiel gibt es, was wir The Talk nennen, einen Vortrag, von dem Maria nachher noch so eine kürzeste Version euch zeigen wird. Also es ist eigentlich eine abendfüllende Veranstaltung, die wir an verschiedenen Orten halten. Dann gibt es halt Die-Ins, wo wir uns an öffentlichen Plätzen versammeln und uns einfach tot hinlegen, um den öffentlichen Raum halt einfach zu stören, also visuell zu stören an diesem Fall. Das ist nicht notwendigerweise eine Störung von Abläufen, aber das ist was, was, wenn man das an einem bevölkerten Ort macht, Alexanderplatz oder Gendarmenmarkt oder ähnlich, ist es was sehr Beeindruckendes, wenn da auf einmal 50, 100 Leute liegen, die tot da liegen und dann kommen Passanten und denken, oh, was ist hier? Also das ist eine Sache. Dann gibt es sowas, wir machen zum Beispiel Fahrradtours, das nennen wir Berlins schönste Kreisverkehre. Dann fahren wir eine Fahrradtour und wenn wir den Kreisverkehr erreichen, dann kreiseln wir ein paar Mal, weil wir uns nicht ganz sicher sind, wo wir weiter fahren sollen. Und dann kreiseln wir noch ein bisschen, weil wir so ein bisschen unsicher sind. Und das ist schon dann so ein bisschen eine Blockade des jeweiligen Straßenverkehrs. Und dann gibt es die eigentlichen massenhaften zivilen Ungehorsamsaktionen, die immer auch, also nicht nur die Störung des eigentlichen Verkehrs, sondern auch immer auf Medienöffentlichkeit gerichtet sind und dann darüber halt mobilisieren. Das sind, glaube ich, verschiedene Stufen.
Zu den Fahrradkreisverkehr-Geschichten wollte ich sagen, dass wir anders als bei einer Critical Mass auch Flyer an die im Stau stehenden Autofahrer verteilen, wo drauf steht, weshalb wir das gerade machen. Also es gibt auch immer dieses also wir wollen die Leute auch informieren darüber, dass die Klimakrise uns jetzt bereits auf die Pelle rückt. Wir sind mittendrin.
Ja, in die Öffentlichkeit zu kommen, davon hast du gerade gesprochen. Und im Hambacher Forst, der ist ja jetzt besonders letztes Jahr groß in den Medien gekommen. Und ich habe das Gefühl, dass da immer mehr Leute hingekommen sind als jemals zuvor und auch mehr Leute, die vielleicht vorher noch keine Berührung damit hatten oder vielleicht auch sich eher davon abgegrenzt hätten. Also vielleicht kann man sagen, dass das Thema in der bürgerlichen Mitte angekommen ist, dass vielleicht auch mehr Menschen bereit sind, da sich einzusetzen als vorher. Kannst du davon ein bisschen berichten?
Ja, also ich würde auch definitiv sagen, dass der Begriff Hambacher Forst Menschen ein Begriff ist inzwischen. Was diesen Ort halt so besonders macht, meiner Meinung nach, ist, dass es halt so ein zentraler Anlaufpunkt ist. Also wir haben halt wirklich einen konkreten Ort, diesen Wald, an den Menschen hinkommen können. Man kann in diesem Wald super gut Pressearbeit machen und generell den Menschen kann man in diesem Wald sehr, sehr gut zeigen, was das Problem ist, weil du auf der einen Seite halt diesen wunderschönen Wald hast und du gehst dann halt so 100 Meter weiter und dann kommt halt diese Grube so. Und da kann man halt sehr gut zeigen, was wir irgendwie für ein Problem haben. Und auf der anderen Seite ist auch dieser Wald für die Menschen, die dorthin kommen, ein Raum anderer Selbstverständlichkeiten. Das heißt, wenn Menschen dort länger sind und länger dort wohnen, dann gehen die danach auch nicht wieder raus in die Gesellschaft und machen so weiter wie vorher oder viele davon nicht. Das ist nichts für, also man muss nicht in diesen Wald gehen und man muss nicht im Wald politisch aktiv sein, aber dadurch, dass in diesem Wald andere Dinge selbstverständlich sind, zum Beispiel war das bei mir so, dass ich in den Wald gekommen bin und nach einer Woche mich jemand gefragt hat, das war eine weiblich gelesene Person, ich bin auch eine weiblich gelesene Person, ob ich mit ihr ein Baumhaus bauen will. Und es war für mich so übelst cool, von diesen Menschen zu lernen, wie man ein Baumhaus baut. Und wir haben es gemeinsam gebaut und für mich war das voll die wunderschöne Erfahrung, so selber aktiv sein zu können. Und das wäre mir halt, glaube ich, woanders eben nicht passiert. Und es hat mich ganz doll bestärkt und bekräftigt in meiner eigenen, in wie ich gelernt habe. So. Und ich habe auch gestern mit einem Menschen gesprochen hier auf der Fusion, der halt meinte so, boah, die Menschen hier auf der Fusion, das ist auch so ein Raum, ne? Die Fusion ist auch so ein Raum, wo andere Selbstverständlichkeiten gelten. Hier achten Menschen aufeinander, meiner Meinung nach. Zum Beispiel gibt es hier kein Fleisch, das ist halt auch so eine andere Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dass es diese anderen Selbstverständlichkeiten gibt, das würde ich unter dem Begriff Freiraum zusammenfassen. Und genau das ist der Wald. Der Wald ist ein Freiraum, in dem andere gesellschaftliche Experimente ausgelebt werden können und überhaupt auch nur dort möglich sind, weil sie den Druck von der Gesellschaft aus nicht haben. Und ich glaube nämlich, dass wir genau diese Freiräume brauchen, um die Lösungen zu finden, die wir in unserer Gesellschaft gerade nicht finden. Und ich glaube, dass genau der Klimawandel so ein Problem ist, für das wir die Lösung da draußen nicht finden und für das wir die Lösung in diesem Freiraum eben finden können, wenn wir probieren, wie es ist, ohne Geld zu leben, wenn wir probieren, wie es ist, ohne Ausbeutung zu leben, weil wir vegan essen oder eben ohne Fleisch essen, wie hier auf der Fusion, weil wir wie ich auf der Fusion finde, wie ich im Wald auch finde, mehr aufeinander achten und eben diesem, was uns der Kapitalismus immer gesagt hat, so wir müssen konkurrieren, wir sind isoliert voneinander, wir machen Sachen gegeneinander. Und das halt kann man in Freiräumen meiner Meinung nach sehr gut aufbrechen, weil ich habe dieses Baumhaus, wir haben das gemeinsam gebaut. Und ich habe danach mit anderen Menschen zusammen, und ohne die hätte ich das auch nicht geschafft, noch ein Baumhaus gebaut. Und niemand in diesem Wald wird je ein Baumhaus alleine bauen, weil man es gar nicht schafft. Man kann diese Flaschenzüge nicht alleine bedienen. Du kannst nicht immer oben auf dem Baum sein und dann runterklettern, um dein Bauholz unten an die Leine zu machen. Nee, du bist immer zu mehreren und du bist aufeinander angewiesen. Und du bist auch darauf angewiesen, dass vielleicht dir jemand mal ein Abendessen kocht, so wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast. Und es ist genauso wichtige Arbeit. Genau, also und deshalb würde ich sagen, so dieser Wald ist eben ein Freiraum, in dem man andere Selbstverständlichkeiten erfahren kann, so wie auf der Fusion. Und genau diese Freiräume brauchen wir, um unsere Probleme zu lösen als Gesellschaft.
Ja, Sehr schön. Ich war selber leider noch nicht da. Ich habe es mir auch letztes Jahr überlegt und konnte dann aus persönlichen Gründen nicht. Aber ich habe das medial verfolgt und habe auch gemerkt, dass eben viel mehr Menschen hingekommen sind, die vorher keine Berührung damit hatten und vielleicht das erleben konnten, diesen besonderen Freiraum. Und ich frage mich, warum gerade jetzt das irgendwie an Fahrt gewinnt, sowohl Fridays for Future, also das Klimathema, als auch Ende Gelände und Hambacher Forst. Und da kommen wahrscheinlich einfach gerade jetzt diese dringenden, also der Druck wird einfach groß genug. Und die Schülerinnen und Schüler, die haben es erkannt und die gehen jetzt los, fangen an mit was Einfachem wie dem Klimastreik. Aber dabei bleibt es ja nicht und vielleicht willst du was dazu sagen, wie das, was das für die Schülerinnen und Schüler bedeuten kann für ihre Entwicklung oder auch wie Fridays for Future, was sie für einen Anlass geben können, um politisch aktiv zu werden.
Ja, also im Gegensatz zu Organisationen, Aktionen wie Ende Gelände und Extinction Rebellion benutzt Fridays for Future stilistische Mittel oder Methoden, die halt am wenigsten radikal sind, verglichen zu den anderen. Das heißt, wir machen ja hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit durch einfache Demonstrationen am Freitag, dann viel Öffentlichkeitsarbeit im Fernsehen und dann ist es natürlich auch viel, meine 14-jährige Tochter, mein 14-jähriger Sohn erzählt uns irgendwie am Abendessentisch, dass wir nicht mehr fliegen sollten. Das erzeugt natürlich auch Aufmerksamkeit, ja. Und dadurch ist es, glaube ich, ich vertrete dadurch die These, dass, glaube ich, Fridays for Future ein Auffangbecken ist für junge Leute, die für etwas stehen, sich da gerade informieren und am Anfang ihrer Politisierung, ihrer vielleicht auch Radikalität sind. Und dass es Fridays for Future schafft, diese Leute eben aus erstmal auf die Straße zu holen und eben auch dann durch Aktionen wie jetzt in Aachen letztes Wochenende, die teilweise auch zusammen mit Ende Gelände im selben Zeitraum, am selben Ort fallen, dass es hier eben ermöglicht wird, in andere Organisationen überzugehen, aber wir dafür eigentlich gar keine Strukturen schaffen, sondern auch mehr Räume, die zusammenfallen, ja, wie dieses Event in Aachen, sodass Leute ganz einfach, wenn sie danach Lust haben, ihren eigenen Protest mehr radikal ausführen können. Und das finde ich ganz super. Aber deswegen vertrete ich auch die Meinung, dass Fridays for Future in den Methoden, die es gerade hat, nicht radikaler sein sollte, weil dadurch diese Einstiegshürde für manche jungen Leute vielleicht zu hoch sein würde.
Genau, ihr applaudiert gerade schon. Ihr stimmt dem also zu. Wollt ihr vielleicht noch was dazu sagen, wie ihr das wahrnehmt als Extinction Rebellion? Ist es für euch eine Einstiegshilfe sozusagen?
Du hast schon gesagt, habe ich eigentlich schon gesagt, alle Leute, geht alle bitte zu Fridays for Future. Ich sag's nochmal. Ja. Ich hänge mich ein bisschen an dem Wort Radikalität auf, weil eigentlich am radikalsten im Moment angesichts der Faktenlage ist es nicht zu handeln. Leute, versteht das bitte. Wer nicht handelt, ist am radikalsten. Wenn wir nicht handeln, haben wir die allergrößte Veränderung.
Nee, und ich möchte auch sagen, dass nebeneinander der verschiedenen Organisationen, der Aktionsformen, Hambacher Forst, Ende Gelände, wir hören nachher Free the Soil, Fridays for Future, Extinction Rebellion. Also es könnte die Liste natürlich noch viel weiter führen. Gibt es ganz viele Sachen, finde ich auch super wichtig. Also ich bin auch der Meinung, das ist eine Sache, wo man als Auffangbecken dient. So. Aber wohin die Leute sich dann jeweils entwickeln, ist eine Sache, die, glaube ich, frei steht. Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wo man dann entsprechend der eigenen Ideen, der eigenen Interessen irgendwie sich dann weiter diversifizieren kann, also und sagen kann, okay, da möchte ich den Fokus drauf legen. Und bei Fridays for Future ist es teilweise halt sehr so eine Sache, wo dann auch Klassen als ganze Klassen hingehen und das ist eine total super Sache. Und wenn dann manche nicht so hundertprozentig so dabei sind, sondern einfach nur mitgehen, ist das auch eine super Sache. So, deswegen, wobei ich das Gefühl habe, dass die Kids, mit denen ich rede, dort eigentlich immer so total mit der Sache dabei sind. Deswegen, ich bin auch total dafür, die verschiedenen Aktionsformen nebeneinander zu haben und auch, ne, strategischer gedacht, irgendwann wird halt die Politik mit uns verhandeln müssen und dann ist es wichtig, dass es irgendwie VerhandlungspartnerInnen gibt, die mit der Politik reden können und dann welche, wo die Politik sagen würde, nee, die fassen wir auf gar keinen Fall an, so, aber die Druck von der Straße machen oder vom Wald.
Generalstreik!
Greta Thunbergs Generalstreik, 20. September ist das Datum. Greta Thunberg hat zum Generalstreik aufgerufen, auf jeden Fall, Generalstreik.
Ja, genau, vielleicht wollen wir noch kurz über das Beispiel über Aachen, du hast es schon angerissen, also kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert war, also was Aachen, Ende Gelände, wie das zusammenhing, wie es Friday for Future, welche Rolle die da gespielt haben und wie es am Ende ausgegangen ist, also damit alle wissen, um was es geht.
Ja, also letztes Wochenende, ich glaube, ab Freitag ging es los, da hat, glaube ich, die Ortsgruppe Aachen zu einem großen Protest aufgerufen in Aachen. Das sind wochenlange Vorbereitungen zwischen Ortsgruppen, also auch auf einer bundesweiten Ebene hin und her gegangen. Und im Endeffekt waren es dann 40.000 Demonstranten, Demonstrantinnen, die in Aachen waren und ja, für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gegangen sind. Und was sich auch eben ereignet hat, ist eben, dass viele Leute auch bei Ende Gelände mitgemacht haben, da Ende Gelände eben an demselben Wochenende auch Kohlegruben und Zufahrten für Züge von RWE blockiert hat. Und das wurde allgemein auch von uns als eine wahnsinnig tolle und sinnvolle Aktion aufgefasst, die wir auf jeden Fall wiederholen sollten. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Ich bin noch da. Gut, dann nehme ich das. Willst du das Zitat nehmen? Genau. Ja, du hattest mir vorhin von so einem Zitat erzählt und das fand ich so interessant, dass ich das euch allen nicht vorenthalten möchte. Deswegen würde ich dich bitten, dass...
Genau, also am 24.06. hat in der Bundespressekonferenz unser lieber Pressesprecher Steffen Seibert, stellvertretend für die Bundesregierung, wurde er gefragt, ja, Herr Seibert, wie sieht's denn aus? Hier in Aachen waren ja ein paar Klimaproteste und es sind auch ein paar Leute in die Kohlegrube gesprungen. Was sagen Sie dazu? Und erstmal hat er relativ so geantwortet, ja, endgültig müssen da auch Bewertungen folgen von den Behörden. Aber das wirkliche spannende Zitat war, solche Proteste könne man grundsätzlich nicht kritisieren, aber sie müssen immer gewaltfrei bleiben. Und ich für meinen Teil finde das sehr, sehr verblüffend, dass Herr Seibert im Namen der Bundesregierung sagt, dass man solche Proteste, Kohlegrubenblockaden nicht kritisieren kann. Und das finde ich schon ein spannendes Zeichen. Und ich glaube, das zeigt auch die Macht, die mittlerweile wir als Bewegung haben und auch vielleicht ein bisschen die Angst der Regierung, da in Shitstorms zu kommen. Und ja, würde mich einfach mal auch interessieren, was ihr von so einem Zitat haltet, weil ich glaube, das vertritt ja nicht wirklich die Haltung der Bundesregierung dazu, die man jetzt erwartet hätte.
Wer sagt das der Polizei?
Ja, also ich finde auch das übelst krass, dass der Regierungssprecher eben sagt, ich kann nicht kritisieren, dass Menschen klare Gesetzesübertretungen, also Hausfriedensbruch oder gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, wenn sie auf die Schienen der Kohlebahn gehen. Also es ist halt definitiv so, dass Seibert da gerade zivilen Ungehorsam rechtfertigt.
Ja, also ein großer Erfolg, auch der wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass eben diese ganzen Formen des zivilen und friedlichen Protests, mehr oder weniger friedlichen Protests, einfach sehr viel Öffentlichkeit hat und von vielen Leuten anerkannt wird.
Ich würde voll gerne noch was zu friedlich sagen, weil das für mich ein bisschen schwierig ist, über friedlich und Gewalt zu sprechen, weil ich finde, dass wir uns anschauen müssen, was für eine Gewalt wir ausüben als westliche Welt mit unserem Klimawandel an Menschen, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden. Und es gibt auch konkrete Verbindungen zwischen Klimawandel und der Flucht und dem Ausbruch des Krieges in Syrien zum Beispiel. Und damit ist halt auch RWE und unser Autoverkehr und unsere Regierung mitverantwortlich oder auch verantwortlich dafür, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Und das ist Gewalt. So. Und wir haben... Also, das war es eigentlich, genau.
Wolltest du auch noch was sagen? Ja, genau. Also es geht heute darum, Menschen zu mobilisieren. Wir sind ein bisschen, nein, wir sind nicht abgeschweift. Wir sind immer noch dabei, dass mehr und mehr Menschen tatsächlich sich mobilisieren lassen, sich vielleicht auch politisieren lassen. Und gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht anderen Gruppen mitgeben wollt? Irgendwas, was bei euch gut funktioniert hat? Wie Leute irgendwie, genau, für ihre Gruppen, für ihre politischen Missionen, das muss jetzt nicht Umweltschutz sein, das kann ja auch was anderes sein, quasi Werbung machen können und Leute gewinnen können.
Ja, also ich glaube, da würde ich bei uns, Extinction Rebellion, den Themenpunkt regenerative Kultur erwähnen. Also das ist immer ein Struggle so, aber es gibt halt spezifisch Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, dass Leute halt keinen Burnout bekommen, so, dass Leute irgendwie so mit dem, also der Depression, die das auch auslösen, also auch wirklich klinische Depression, die das auslösen kann, so irgendwie klarkommen, dass diese harte Faktenlage, die wir vorhin bei Elena gehört haben, so, und unser Name sagt es ja auch, Extinction Rebellion, so, dass nicht nur irgendwie so, also das Ende ist nah, so, das ist so apokalyptisch und das jetzt gerade klingt, so, damit irgendwie psychisch klarzukommen, ist halt eine harte Sache und also wie gesagt, das funktioniert bei uns natürlich nicht perfekt, so, ne? Wir haben nicht das Wundermittel, aber dass es irgendwie Leute gibt, die sich dezidiert damit beschäftigen, irgendwie zu gucken, wie kann man damit umgehen, dass es so eine starke Notwendigkeit gibt, was zu machen, dass man dann selber irgendwie handelt, aber dann sich selber auch nicht übermäßig in das Ganze reinstürzt, weil man sonst nämlich so schnell wieder weg ist, dass es dann auch keinen, also dass man dann nachher nicht mehr handeln kann. Also dieser Weg ist was, den ich, glaube ich, anderen Gruppen, was immer sie machen eigentlich, egal ob Klima oder was anderes, so total empfehlen würde, dass es dafür spezielle, dezidierte Strukturen gibt, die sich mit sowas beschäftigen.
Das finde ich... Ja. Das finde ich einen super spannenden Punkt und ja, vielleicht liegt es ein bisschen an Naivität unsererseits, aber bei uns ist es eben auch so, dass wir eben Leute haben, die seit November, Dezember 4, 5, 6 Monate in kleineren Teams hier Demos organisiert haben, ja, und wir sind eben gerade dabei, auch uns strukturell dahin zu finden, dass wir zum Beispiel ein VertreterInnen-System einbauen, ja. Erstmal, um dieses ganze Wissen, was seit Monaten aufgebaut wurde, an neue Leute zu vermitteln, aber auch eben, um diesen Burnout vorzuwirken, weil ich habe da schon Leute erlebt, auch mit Doppelbelastung, ja, Ende Gelände hier und dann mit dem Mikrofon bei jedem Freitag Leute anpeitschen und dann auch nebenher irgendwie im Bundestag was machen. Das ist unglaublich, ja. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Gedanken. Um meine 10 Cent noch dazu zu geben, ich glaube, es ist super wichtig, dass neue Bewegungen oder allgemeine Bewegungen Einstiegshürden so gering wie möglich halten, inklusiv sind, ja, dass wirklich jeder sich beteiligen kann. Und auch wenn man manchmal Bedenken hat, ja, vielleicht ziehen wir da irgendwie die falschen Leute an. Nee, weil die Leute, die wirklich Zeit investieren, die da Bock drauf haben, die werden länger bleiben und die werden sich engagieren. Und das Wichtigste ist erstmal Protest jedem zugänglich zu machen.
Ja, ich würde die beiden Punkte auch voll unterstützen, also aufeinander aufzupassen. Nur, also ich war in einer wunderschönen Dorf, so menschlich gesehen. Wir hatten ja wirklich gute Strategien, aufeinander aufzupassen, auf uns aufzupassen. Was wir auch gemacht haben, ist eben, was du gesagt hast, Wissen weiterzugeben. Ich fand es übelst stressig mit der konkreten Bedrohung von Cops, die jede Minute dein Dorf stürmen können, noch Leuten Klettern beizubringen. Aber im Endeffekt waren die Menschen, die ich in den Tagen der Räumung oder in diesen Wochen Sachen beigebracht habe. Ich habe letztens 2 davon wieder getroffen, und zwar auf einer Ackerbesetzung. Die haben weitergemacht, so, die haben weiter Politik gemacht, weil sie mit dem Wissen, was sie hatten, irgendwie weitergehen konnten, selbstständig sein konnten. Ich würde noch kurz hinzufügen, dass ich es auch super wichtig finde, was wir eigentlich ja auch gerade die ganze Zeit schon machen, was auch vorhin kurz angesprochen wurde, sich auszutauschen mit anderen Gruppen, auch wenn sie andere Aktionsformen und leicht andere Ausrichtungen haben. Also wir zum Beispiel im Wald, ich kann mich an ein sehr, sehr cooles Treffen, an ein Plenum erinnern mit den Menschen aus Bühr, das ist das nahegelegene Dorf, die von der Polizei Druck gemacht bekommen haben, dass wir eine bestimmte Barrikade abbauen sollen, sonst räumt die Polizei den Wald, als ob die Polizei je entscheiden würde, dass dieser Wald geräumt wird. So, das ist eine politische Entscheidung. Und die sind zu uns gekommen, waren total aufgeregt und wir haben halt wirklich 4 Stunden mit denen Plenum gemacht. Die wussten auch gar nicht wirklich, wie Plenum funktioniert so. aber wir haben uns mit denen ausgetauscht und konnten eben so versuchen, ihre Motive zu verstehen und sie zu beruhigen und unsere Sichtweise zu erklären, auch wenn wir eben eine Barrikade gebaut haben, was für sie eine Aktionsform war, die sie nicht unterstützen wollten. Und das ist für mich ganz wichtig, da im Austausch zu bleiben und eben diese Differenzen über Aktionsformen anzusprechen, zu erklären, warum mir Aktionsformen wichtig sind, um dieses Verständnis untereinander zu schaffen. Ja.
Ja, ich glaube, wir können jetzt noch so 10 Minuten Fragen aus dem Publikum aufnehmen, wenn ihr noch Fragen habt an die 3 Gruppen, die auf dem Podium versammelt sind. Haben wir ja mal ein Mikrofon, genau. Und im Anschluss gibt es dann noch einen kleinen, ganz kurzen Talk von Extinction Rebellion, der vorhin auch schon angesprochen wurde. Da geht es tatsächlich auch um Mobilisierung, deswegen passt es genau. Genau. Und genau, jetzt erstmal, gibt es Fragen im Publikum? Ja.
Ich wollte fragen, würdet ihr sagen, dass eine eurer Bewegungen auch ökofeministische Ansätze vertritt?
Also für mich ist der Wald das feministischste Projekt, wo ich hier drin war. Ich würde auch sagen, es hat einen Ansatz von Ökologie, weil wir eben zum Beispiel, ist klar, dass der Wald ein ökologisches Projekt ist. Dass es ein feministisches Projekt ist, erkennt man zum Beispiel daran, dass wir mit immer wechselnder Intensität so Awareness-Groups zum Beispiel haben. Und aber auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diese T-Shirt-Diskussion auf der Fusion mitbekommt, die es in manchen Dörfern, Floors und Orten so gibt. So, wer hat das Privileg, sein T-Shirt auszuziehen? Und der Wald war der einzige Ort, und zwar für mich übelst cool, wo es mal andersrum war. Also wo weiblich gelesene Leute ohne Oberkörper frei rumlaufen konnten und wo das gemeinsam angegangen wurde, wenn Leute da was dagegen gesagt haben und Menschen sich gegenseitig supportet haben, wenn es da Scheißsituationen gab. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das auch habt, oder?
Ich glaube, ich muss sagen, ja, aber zu wenig. Also das ist eine Sache, Diversität, Extinction Rebellion basiert zu einem großen Teil halt darauf, dass man Privilegien hat, die für massenhaften zivilen Ungehorsam aufwendet. Und deswegen ist es halt sehr breit aufgestellt und es ist eine und deswegen gibt es sehr viele unterschiedliche Strömungen in der ganzen Sache. Und deswegen ist es eine Diskussion, die ganze Zeit immer läuft. Und es gibt ökofeministische Ansätze in Extinction Rebellion, aber es ist nicht irgendwie, dass es so breit ist. Das ist eine Sache, die immer wieder diskutiert wird und die meiner Meinung nach immer weiter diskutiert werden muss. Und wo ich auch gerne mehr von haben möchte, aber das ist eine Sache, die, also kann ich glaube ich nicht in der Sache so zusagen, wie das.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen, da gibt es definitiv bei uns noch zu wenig, aber wir versuchen, wie gesagt, niemanden auszuschließen, ganz speziell, und wir haben auch verschiedene Awareness-Teams und wir versuchen da einfach, es jedem offen zu halten, sich zu entfalten und seine Meinung zu vertreten, wie er möchte, und da kann man definitiv weiter ausbauen noch dran, aber ja, wir sind sehr jung und bilden uns da gerade und wir können da bestimmt noch Nachhilfe vertragen.
Und noch eine Zusatzbemerkung ist ja, dass es relativ viele Frontfrauen gibt medial, also Greta schon mal erstens, in Deutschland ist es dann auch Luisa, jetzt auch immer mehr Clara von Fridays for Future. Und das hat eine gewisse Stärke, also dass die Frauen plötzlich, also gerade in so Situationen wie VW-Hauptversammlung, da haben wir zusammen mit Fridays for Future und noch anderen Gruppen eine Aktion gemacht. Und Clara hat unter anderem diese Rede gehalten, mit 18 Jahren, im Grunde vor 2000 mehrheitlich männlich weißen in Anzügen gekleidete Aktionäre. Und das hatte eine Stärke in sich, also es ist sozusagen, es hat irgendwas daran, ist so eine Wahrheit, so eine tiefere, gerade wenn das ein Mädchen macht, nochmal. Also ich finde das richtig wichtig eigentlich, aber kann auch strukturell nicht sagen, dass wir das im Fokus haben. Wäre aber möglich, also sich in der Hinsicht einzubringen, also wäre eigentlich besser, wenn wir das besser auf dem Schirm haben. So.
Ich glaube, Klimawandel kann nicht ohne Eigentum gedacht werden. Also wenn wir Eigentumsverhältnisse nicht angreifen, dann wird sich das Klima nicht in dem radikalen Maße ändern oder können wir nicht so viel verändern, wie wir müssten. Und ich frage mich, also Hambacher Forst zeigt das wahnsinnig gut, Ende Gelände versucht in die Richtung zu gehen. Geht ihr auch in die Richtung? Habt ihr Bestrebungen oder Aktionen?
Also ich würde sagen, nicht explizit. Also Extinction Rebellion versteht sich eher als, es gibt Lösungen für die Klimakrise, die kommen nicht von uns. Was fehlt, ist der politische Wille, sie umzusetzen. Und daran arbeiten wir. Also wir versuchen eigentlich, politischen Druck auszuüben, damit die vielen Leute, die eben schon Lösungen bereitstellen, sei es gesellschaftliche, soziale, technische Lösungen, wirtschaftliche Lösungen. Es gibt auch Wirtschaftsmodelle, die völlig anders funktionieren. Also das muss man nur mal in die Öffentlichkeit tragen. So, ne? Aber wir fühlen uns nicht dafür zuständig, diese Lösungen bereitzustellen, weil wir wollen sie auch nicht diskutieren. Wir wollen eigentlich diesen politischen Druck erstmal erhöhen, dass die Krise wahrgenommen wird, als solche anerkannt wird, als solche auch öffentlich genannt und besprochen wird, nicht nur Regierungen, auch Medien. Und wir wollen Leute informieren, dass sie also betroffen sind. Und je jünger, desto mehr. Und wer Kinder hat, wird das verstehen. Und wer keine hat, kann es auch verstehen.
Und eine unserer zentralen Forderungen ist eine BürgerInnenversammlung, die halt die Probleme der Klimakrise mit wissenschaftlicher Hilfe, halt mit der Hilfe von ExpertInnen halt nochmal durchdiskutiert und dann auch genau über Lösungen spricht. Und deswegen ist in unserem Ansatz eben explizit, wir sagen nicht, das ist die Lösung, sondern wir sagen, es muss der politische Druck erhöht werden und dann muss eine solche BürgerInnenversammlung die entsprechenden Sachen entscheiden. Und wie das genau funktioniert und dass das auf jeden Fall ökonomische Resultate haben wird, das ist natürlich klar. Also, ne, aber wie die genau aussehen, das möchten wir uns als Gruppe halt explizit auch mit dem Blick auf eine Massenmobilisierung halt nicht anmaßen. Also einfach, weil Leute sagen, okay, das ist die richtige Lösung, das ist die richtige Lösung, das ist die richtige Lösung und diese ganzen Leute können alle zu uns kommen und alle Druck aufbauen. So.
Okay, dann würde ich erstmal sagen, danke für eure tolle Arbeit, weiter so und gerne nicht das Negative radikal nicht tun, sondern positiv radikal maximal noch viel mehr tun und Leute dazu mobilisieren. Wie geht ihr denn mit dem Thema Intersektionalität um oder vielleicht auch der Kritik an einem fehlenden intersektionalen Ansatz? Jeweils die Gruppen, wie stark sind eben unterschiedliche kulturelle Herkünfte vertreten, Nicht-Deutsche, Nicht-Weiße und auch das Thema Vielsprachigkeit in der Ansprache, in der Mobilisierung. Also genau, einfach Erfahrungsberichte und wie ihr gedenkt, das noch besser zu machen.
Würde ich mal anfangen. Also für uns, es ist wirklich nur meine Wahrnehmung, wir haben da keine Zahlen, keine Erhebungen, aber ich glaube, wir sind schon eher so, dass wir viel mehr, wir sollten viel mehr wachsen in die Richtung, wo du gerade gesagt hast. Ich glaube, es sind vor allem eben weiße Menschen, die sich engagieren im Moment, die vielleicht auch aus der mittleren bis höheren Bildungs- und Einkommensschicht kommen, deren Eltern auch prädestiniert sind. Das sind halt in der Fridays for Future-Bewegung die Leute, die durch eine starke Bildung diesen Ansatz bekommen haben und einfach auch durch die Bildung diese Macht zu wissen, dass hier gerade was schief läuft. Und diese Leute sind das halt, die eben diese Bewegung gerade antreiben und weitermachen. Aber ich würde da auf jeden Fall unterschreiben, dass wir da noch viel bunter vor allem werden müssen, auch mit unserer Ansprache und so weiter. Und dass wir auch noch viel mehr demografisch wachsen müssen. Ja? Dass wir auch anfangen müssen, irgendwie Rentner und RentnerInnen anzusprechen. Ja? Wie kommen wir dahin? Also ich finde, du sprichst da einen sehr, sehr guten Punkt an, auf dem wir auf jeden Fall noch weiter Zeit und Arbeit legen müssen, damit wir noch größer werden und unsere Stimme noch lauter wird.
Das ist definitiv auch ein Thema, was im Wald aktuell ist. Ich würde sagen, der Wald ist divers im Sinne von dem, was Marx Klassen nennt, so, aber er ist nicht divers in dem Sinne, was Herkunft angeht, wenn man das außereuropäisch sieht, so, oder in dem, was genau, also da gibt es einfach nicht so viel Diversität. Wir haben Gäste oder also Menschen, die dort leben, die aus anderen europäischen Ländern kommen, aber wir haben kaum Menschen mit Migrationshintergrund, kaum POCs, also People of Color. Und ich glaube, dass da zum Beispiel einfach, wie generell in der Linken irgendwie das Problem ist, dass man Menschen nach dem bewertet, nicht dem, was sie irgendwie gerade für Schritte und Entwicklungen und Fortschritte machen, sondern nach dem, was man irgendwie als Standard irgendwie setzt, so, und wir da einfach viel mehr darauf achten müssen, wo Menschen herkommen, so von ihrem Stand her und was es eigentlich für sie gerade schon für ein krasser Schritt ist, genau zum Beispiel in einem Wald zu leben, wo, keine Ahnung, Veganismus irgendwie so ein Thema ist und die kommen halt irgendwie aus einer anderen Ecke so. Ja.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass, weil wir eine Massenbewegung sind, halt das eine Sache ist, die gerade super aktiv diskutiert wird, Diversity. Ich glaube, wo wir so relativ gut aufgestellt sind, ist altersmäßig. Also wir haben nicht die klassischen 20- bis 30-jährigen StudentInnen, AktivistInnen, also haben wir natürlich auch und auch in großer Menge, aber wir haben halt auch das Altersspektrum sehr hoch, also bis über 60 sind Leute dabei. Und dann würde ich sagen, ist bei uns auch natürlich ein Punkt, weil wir halt eine internationale Bewegung sind, ist halt Solidarität mit den anderen Chapters, also XA Brasilien, XA Indien, XA Ghana ist eine Sache, die gerade wächst, so Sambia ist gerade gegründet, also wir haben in 50 Ländern, meinst du gerade, ja, ich weiß die Zahl gerade nicht genau, aber 50 Ländern haben wir halt verschiedene Gruppen und da ist Solidarität mit den anderen Gruppen eine wichtige Sache. Was nicht heißt, dass wir uns mit unserem, stimme ich zu, weitestgehend, also wir haben People of Color, wir haben migrantische oder mit migrantischem Hintergrund Menschen als MitgliederInnen, aber das ist nicht was, wo wir uns irgendwie drauf ausruhen. Das ist eine Sache, die Mehrheit der Menschen sind weiß, Mittelklasse. So.
Genau, da kam gerade der Einwurf, dass das ja dann auch die CO2-Emittenten sind. So, wir haben noch Zeit für eine einzige letzte Frage und dann kommt der Talk. Das Mikrofon ist da vorne.
Meine Frage geht in die gleiche Richtung wie die Eigentumsfrage. Ich wollte euch nach der Radikalität fragen. Eine Person hat vorhin auch schon gesagt, dass die eigentlich Radikalen ja diejenigen wären, die nichts tun. Und ich glaube, da gibt es dann unterschiedliche Radikalitätsbegriffe. Wenn man das herführt, radikal kommt ja vom gleichen Wort wie Radieschen, nämlich das lateinische radix für Wurzel. Also radikal zu sein bedeutet, ich bekämpfe nicht nur Symptome, sondern ich gehe die Wurzel des Übels an. Meiner Meinung nach ist es in kapitalistischen Produktionsverhältnissen, in Eigentumsverhältnissen und die Geschichte des Kapitalismus ist ja auch eine Geschichte der fossilen Energieträger. Die großen Wachstumsraten gab es erst seit der industriellen Revolution. Deshalb denke ich, man muss radikal sein, man muss auch antikapitalistisch sein, um wirklich noch eine Chance zu haben gegen die Klimakrise. Was denkt ihr dazu?
Ich denke das auch. Also, dass, wenn wir das Ruder rumreißen wollen, sind sehr tiefgreifende Veränderungen nötig. Wie gesagt, ich will jetzt hier keinen konkreten Vorschlag machen, aber ja, also globale Unternehmen, die im Grunde unsere Politik steuern, egal mit welchen Nischen, ob über Parteispenden, Finanzierungssysteme, über Nebeneinkünfte von Abgeordneten, über direkte Beeinflussung, über was weiß ich und so weiter. Also es ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wer uns regiert im Moment. Und die Wirtschaftsform, die wir im Moment betreiben, ist auf sogenanntes Wachstum ausgelegt. Ich habe neulich Harald Welzer dazu gehört, ich fand es sehr schön, er hat einen Vorschlag gemacht, dass man nicht mehr aufhört von Wachstum zu sprechen, sondern von gesteigertem Verbrauch stattdessen, weil unser derzeitiges Wirtschaftssystem ist darauf ausgelegt, Verbrauch zu steigern, egal mit welchen Mitteln, mit künstlich Bedürfnisse erzeugen, Wegwerfgesellschaft, Sachen produzieren, die kaputt gehen, sehr schnell, damit man wieder neue kauft und so weiter. All das ist Ressourcenverschwendung ohne Ende auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Insofern ja.
Ich möchte auch nochmal die Metapher glaube ich, verteidigen und sagen, ja, radikal heißt an die Wurzel gehen, aber was wir aktuell gerade machen, ist die Wurzel halt komplett rauszureißen. So. Und in dem Sinne ist es halt dann auch radikal. So. Das ist halt das absolut Krasseste, was man machen kann. Man geht nicht an die Wurzel und guckt, wo ist das Problem und verändert es von da, sondern was aktuell der aktuelle Stand ist, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, reißen wir die gesamte Wurzel des Lebens raus und nichts ist mehr da. Und das ist in dem Sinne dann halt am tiefsten an die Wurzel gehen. Schlecht.
Ich würde auch voll gerne so ein Bild erzählen, weil mir war das, also für mich war es übelst schwierig. Wir hatten, also wir haben dieses Baumhaus gebaut und wir mussten dafür Bäume fällen. So, wir haben so Monokulturen in diesem Wald, Fichtenmonokulturen. Und du brauchst halt einfach statisch gesehen sehr, sehr dicke Balken, um das Baumhaus statisch sicher im Baum zu verankern. Und du hast kein Auto. So, wir haben diese Bäume gefällt, ich habe mich übelst schlecht, also wir haben zwei Bäume gefällt für das Baumhaus, was ich gebaut habe. Und ich habe mich super schlecht damit gefühlt. Wir haben schon so die, die in der Monokultur genommen, die irgendwie sowieso zu dicht standen und es war aber immer noch schlimm. Jetzt, also das war 2017, wie es jetzt aussieht im Wald, ist so, dass sämtliche Fichtenmonokulturen, die es in diesem Wald gibt, es sind so kleine Gebiete mit Fichten, sonst ist das so Eichen, Hainbuchen, Maiglöckchen, wie auch immer, divers, schön, Laubwald. Und es gibt halt diese Fichtenmonokulturen, die da künstlich reingepflanzt wurden. Und ja, die sind alle letzten Sommer vertrocknet. Das heißt auch, diese Fichtenmonokultur, wo ich diese beiden Bäume rausgeschlagen habe, sind gerade alle komplett tot. Also ein komplettes Gebiet von dem Wald ist tot durch den Hitzesommer letztes Jahr. Und das ist für mich genau dasselbe, was wir übertragen müssen auf diesen Kapitalismus. Weil was bringt es uns, wenn wir diesen Kapitalismus rüber retten und dann, also hast du halt, genau, ist halt der Wald weg. So, ne? Und für mich ist es auch die Frage, mit welchen Maßstäben wir die alternativen Lösungen bemessen. Also wenn die Alternative dazu eben ist, dass mit dem Kapitalismus eben unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Und dann wäre es für mich ehrlich gesagt auch in Ordnung, dass ich diese, also oder ist es für mich, ich kann dahinter stehen, dass ich diese beiden Bäume gefällt habe. Auch wenn ich mir mehr Bäume wünsche.
Ja, also ich als Mensch persönlich, ich glaube schon, dass wir da wirtschaftlich komplett anders denken müssen. Als der jetzige Fahrplan geht für mich nicht auf. Aber ich glaube, für Fridays for Future ist es wichtiger, diese Forderungen zu vertreten, die wir aufgestellt haben, die lauter werden zu lassen, sodass ein Handlungspotenzial besteht. Und wie vorhin schon gesagt wurde, da gibt es fähigere Leute, ja, Scientists for Future, gibt es, glaube ich, mittlerweile Economists for Future. Ich würde lieber, dass diese Leute sich damit befassen, wie wir zu diesen konkreten Forderungen kommen und die Ziele, die wir uns als Fridays for Future erarbeitet haben, zusammen mit Fachleuten, wie wir die erfüllen können.
So, danke schön. Danke an alle Fragen aus dem Publikum. Danke an das Podium. Danke für die schönen Geschichten und Bilder aus dem Hambacher Forst. Das ist tief berührend. Danke an euch für eure Energie beim Mobilisieren. Und danke an die Jugend, dass ihr die Jugend seid und dass ihr nicht die Augen zumacht. Wir haben jetzt noch es gibt jetzt noch die Möglichkeit, diesen kurzen Talk sich anzuschauen von Extinction Rebellion in 10 Minuten. Und danach gibt es eine andere Podiumsdiskussion, diesmal auf Englisch mit anderen KlimaaktivistInnen. Und auch am Sonntag möchte ich nochmal dazu einladen, also morgen um 13.30 Uhr gibt es eine Art Vernetzungstreffen, wo es die Möglichkeit gibt, zwischen Publikum und den KlimaaktivistInnen vom Podium heute persönlich in Kontakt zu treten. Also kommt gerne morgen 13.30 Uhr wieder hierher zum Sundays for Future.
Genau, aber wir laufen jetzt hier nicht weg. Wir stellen uns und setzen uns hier irgendwo hin. Also falls ihr mehr Infos wollt, wie man sich beteiligen kann bei unseren Aktionen, dann kommt da zu uns und wir sind noch ein bisschen hier. Dankeschön fürs Zuhören und fürs Einladen.
Bühne frei für Extinction Rebellion.
Danke. Ja, und Mikro bräuchte ich noch.
Ist nicht an?
Nee, ja doch, jetzt. Oder? Hört man mich? Ja? Okay. Okay. Also wir sind Dan und Maria nochmal von Extinction Rebellion und wollen euch eigentlich nochmal kurz Extinction Rebellion als soziale Bewegung vorstellen. Also, dass die Zukunft nicht rosig aussieht, dürfte mittlerweile durchgesickert sein. Vielleicht auch für die Leute, die jetzt schon länger da sind, nach Elenas Vortrag. Nochmal ganz kurz, 2 Grad globale Erwärmung bedeutet nicht, dass wir in Zukunft Sommer haben, die 34 statt 32 Grad sind. Womit wir viel mehr rechnen müssen, ist, dass wir viel, viel mehr Wetterextreme in immer dichterer Folge haben. Was dazu führt, dass Lebewesen sich nicht schnell genug anpassen können. Und Elena hat es ausgeführt, wir sehen es an Insektensterben, an Korallensterben. Wir verlieren jeden Tag über 200 Spezies. Und in absehbarer Zeit werden auch weite Teile der Erde für Menschen nicht mehr bewohnbar sein, weil sie entweder überschwemmt sind oder zu heiß werden. Daher der Name Extinction Rebellion, also Rebellion gegen das Aussterben. Extinction heißt Aussterben. Und hier zu sehen ist das Extinction Symbol, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das symbolisiert eine Sanduhr dafür, dass uns die Zeit davonläuft. Aufgrund der Klimakipppunkte. Also es gibt einen Moment, von dem wir nicht wissen, wann er genau erreicht ist oder ob er bereits erreicht ist, an dem wir die Sache nicht mehr in der Hand haben, weil die Erde sich dann aufgrund der von uns ausgelösten Effekte selbstständig weiter aufheizt, weil ein Effekt den nächsten verstärkt. Das ist das sozusagen die Drohkulisse. Sicher ist nur, wenn wir überhaupt noch Zeit haben, diesen Verlauf aufzuhalten, dann nicht mehr viel. Zur politischen Situation kurz 2 Beispiele. Der Bundesrat hat vor 3 Wochen beschlossen, Infrastruktur von Steuergeldern in Deutschland zu bauen für gefracktes Gas aus den USA. Das sind diese Terminals hier hinten, diese weißen Zylinder, in denen das Gas, was mit Schiffen angeliefert wird, dann sozusagen in die Infrastruktur einfließt. Und sowas muss gebaut werden. Der Bundesrat hat vor 3 Wochen beschlossen, dass wir das mit Steuergeldern bauen. Kanada hat vor 2 Wochen als eines der wenigen Länder der Welt den landesweiten Klimanotstand ausgerufen und keine 24 Stunden später hat die kanadische Regierung den Bau einer neuen Ölpipeline bewilligt. Das ist die politische Situation. Unsere Regierungen lügen. Sie sagen das eine und tun das andere. Wir müssen sehr genau hingucken, was eigentlich wirklich beschlossen wird. Welche Maßnahmen werden eigentlich gerade ergriffen? So, Extinction Rebellion hat 3 klare Forderungen, die haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Tell the truth. Wir fordern Regierungen auf, die Wahrheit über die tödliche Bedrohung durch den ökologischen Zusammenbruch offenzulegen. Die zweite ist, wir fordern, dass sämtliche Treibhausgase bis 2025 auf netto null reduziert werden. Und wir fordern drittens die Einberufung einer Bürgerinnenversammlung, die wissenschaftlich beraten wird und dann die notwendigen Maßnahmen, um Forderung 2 umzusetzen, überwacht. Weil wir diese Aufgabe unseren derzeitigen Politikerinnen nicht zutrauen. So, Extinction Rebellion, wie also wollen wir das erreichen? Unser Vorschlag ist massenhafter, gewaltfreier, ziviler Ungehorsam. Das heißt, viele Leute müssen auf die Straße und sie müssen stören und sie müssen friedlich stören. Wie kann sowas aussehen? Das hier ist die erste Aktion aus London, mit der Extinction Rebellion mediale Aufmerksamkeit errungen hat. Wie gesagt, mit mehreren tausend Aktivistinnen die 5 wichtigsten Brücken in London besetzt, damit London für einen Tag lang lahmgelegt. Dabei sind 85 Menschen festgenommen worden. Im April dieses Jahres wurde die International Rebellion ausgerufen an mehreren Orten der Welt. Hier ein Bild aus Berlin, etwa 300 Aktivistinnen. Und an vielen Orten der Welt fanden eine Woche lang verschiedenste Aktionsformen statt. Hier wieder London, wo ein pinkes Boot aufgestellt wurde in Oxford Circus, wo mehrere Tage lang Konzerte, Vorträge, Gespräche, gemeinsames Singen, aber auch Party stattfand. Etliche DJs haben auch aufgelegt. Das Ganze war sehr bunt und relativ divers. Also es könnte noch diverser sein, aber es war relativ divers. Dadurch, dass Oxford Circus zudem das Zentrum der Shopping Area in London ist, gab es auch ganz viele sozusagen normale, uninformierte Passantinnen, die dann gesehen haben, was dort eigentlich passiert. In London wurde zudem während dieser International Rebellion 4 Orte besetzt. Hier noch ein zweiter, das ist Waterloo Bridge. Autoinfrastruktur über die Themse wurde besetzt und es gab den Versuch, das zu menschenfreundlicher Umgebung zu gestalten, indem man dort unter anderem Pflanzen aufgestellt hat. Dort fanden dann auch wieder Konzerte statt, Leute haben geskatet, Musik gemacht, einfach rumgelegen, getanzt. So, während der International Rebellion in London im April gab es über 1000 Festnahmen, was für die Strategie von Extinction Rebellion nicht ganz unwichtig ist. Also durch diese Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams werden Regierungen vor ein Dilemma gestellt. Handeln sie nicht, stören die Aktivistinnen Abläufe empfindlich und handeln sie, also lassen die Regierungen Aktivisten festnehmen, erzeugt das in der Medienwelt, in der wir gerade leben, mehr Aufmerksamkeit. Und teilweise, je nachdem wie eskalierend sich die Polizei verhält, möglicherweise sogar Sympathiebekundungen aus einer sonst nicht politisierten, aus nicht politisierten Gesellschaftsteilen. Sowas ist gerade in Wien passiert, also wo sich Polizisten Ende Gelände wagen, Aktivisten gegenüber, also unnötig brutal verhalten haben, was plötzlich so einen weiten Aufschrei in österreichischen Medien und auch deutschen Medien erzeugt hat. Sowas nennt man Backfire in Response und diese Strategie, sich auch verhaften zu lassen, ist sozusagen nicht ganz ungewollt. Also um solche Sachen auszulösen, mehr Aufmerksamkeit. So, das hier ist Berlin, also während dieser Aktionswoche im April haben etwa 200 Aktivistinnen die Oberbaumbrücke besetzt. Das war die erste größere Aktion von XR Berlin. Es war auch der erste Kontakt mit der Berliner Polizei. Das lief sehr respektvoll. Es gab keine Festnahmen, also es gab Personalienaufnahmen, aber keine Festnahmen. Vielleicht zu respektvoll. Also ja, wie muss dieser massenhafte zivile Ungehorsam sein? Eigentlich sind diese drei Dinge wichtig. Er muss friedlich sein, wir sind strikt für Gewaltfreiheit, ist ganz wichtig. Er darf nicht mehr zu ignorieren sein. Er muss auffallen, er muss stören. Es reicht nicht, eine Petition online zu überschreiben, dass man irgendwie für ein Klima, gegen Klimawandel ist oder für Klimanotstand. Ihr müsst auf die Straße. Und er muss ein gewisses Maß an persönlichem Einsatz zeigen, um Ernsthaftigkeit zu verdeutlichen. Nur wenn Leute sozusagen persönlichen Einsatz reingeben, fällt es auf und dann merken andere Leute, wow, denen ist das wirklich wichtig, es scheint irgendwas Wichtiges zu sein. So, hier ein Beispiel für persönlichen Einsatz. Das ist XR Youth, die Jugendorganisation von Extinction Rebellion. Eine Aktion aus Leipzig, wo sich 5 Jugendliche mit Fahrradbügelschlössern am neuen Rathaus in Leipzig angekettet haben, einen Tag vor der Europawahl. Und sie haben am Tag davor die Schlüssel zu diesen Schlössern an Politikerinnen des im Stadtparlament vertretenen Parteien geschickt. Es waren 5 Parteien, die dann kommen sollten, um die Jugendlichen zu befreien, was zum Teil mehrere Stunden gedauert hat. Unter dem Kopf, wir müssen den Kopf hinhalten, ist das Ganze gelaufen. So. Die Aktion wurde kürzlich auch in Berlin kopiert, vom Kanzleramt, haben sich auch mehrere Berliner Aktivistinnen angekettet. Das ist leider nicht ganz so gut gelaufen. Die wurden am Ende von der Polizei losgeschlossen und nicht von den Politikerinnen, an die die Schlüssel gesandt wurden. Aber trotzdem, vom Kanzleramt. Es hat auch mediale Aufmerksamkeit erregt, sogar ziemlich hohe. Extinction Rebellion. Das unterscheidet es vielleicht auch noch ein bisschen von den anderen Bewegungen. Beruft sich auf wissenschaftliche Forschung zu sozialen Bewegungen. Zum Beispiel gibt es von der Harvard-Professorin, Politikprofessorin Erica Chenoweth, eine recht umfangreiche Studie darüber, wie sich, wie erfolgreich gewaltfreie im Vergleich zu gewalttätigen sozialen Bewegungen sind, also immer soziale Massenbewegungen. Und sie hat herausgefunden, dass sie tatsächlich nahezu doppelt so erfolgreich sind, wenn sie gewaltfrei sind. Und die Chance, dass sie hinterher demokratisch sind, sind nahezu 10-mal höher als bei gewalttätigen Bewegungen. Und dann gibt es noch eine sehr wichtige Zahl, die sie herausgefunden hat, und zwar, dass es für einen echten sozialen Wandel nicht alle Menschen braucht. Es braucht noch nicht mal eine Mehrheit und es braucht auch nicht mal 10%. Die obere Ziffer, die sie gefunden hat für alle erfolgreichen sozialen friedlichen Bewegungen, war 3,5%. Wir brauchen 3,5%, aber die auch wirklich auf der Straße. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Nur mal kurz, um das zu veranschaulichen. Berlin hat 3,6 Millionen Einwohner. Das wären für Berlin ungefähr 120.000 Leute auf der Straße. Ungefähr. Für Deutschland ungefähr 3 Millionen. Und für die Welt, also Stichwort globaler Generalstreik, brauchen wir 300 Millionen Menschen auf der Straße. 300 Millionen Menschen. Nur zum Vergleich, Fridays for Future hat mit dem ersten globalen Klimastreik 1,6 Millionen, auch schon viel, so für so eine junge Bewegung, 1,6 Millionen Menschen auf die Straße gebracht. Was wir brauchen für einen echten Systemwandel sind maximal 300 Millionen Leute. So. Es ist also noch ein weiter Weg. Es ist noch ein weiter Weg. Daher, everybody's welcome, ganz wichtig. Es gibt innerhalb der Klimabewegung ganz viele Aufgaben, die Menschen übernehmen können. Bei Extinction Rebellion zum Beispiel muss nicht jeder bereit sein, sich verhaften zu lassen. Das ist total wichtig. Es braucht nur einen sehr kleinen Teil von Leuten hier in diesem, also symbolisch pinken Zentrum, die diese Bereitschaft aufbringen sollten, könnten. Und es ist natürlich völlig klar, dass das nicht jeder kann. Also Menschen, die kleine Kinder haben oder Leute, die einen prekären legalen Status haben, können sich nicht verhaften lassen. Das funktioniert nicht. Also schwarz hier gekennzeichnet sind sozusagen die völlig legalen Bereiche, in denen man sich engagieren kann. Sprecht mit Leuten über die Klimakrise. Es ist immer noch wirklich, die Leute wissen es nicht. Die Leute wissen es nicht. Ich war vor 3 Tagen bei einer jetzt gerade frisch berenteten Geografielehrerin, also 40 Jahre Berufsleben als Erdkundelehrerin. Sie wusste es nicht. Sie wusste nicht von den Klimakipppunkten und von dem, worauf sie und ihre Kinder und Enkel sich zubewegen in den nächsten Jahren. So. Also, sprecht mit Leuten über die Klimakrise. Ihr könnt Events und Aktionen auf Social Media teilen. Ihr könnt flyern, ihr könnt Talks besuchen, jemand Neues mitnehmen, den das interessieren könnte. Ihr könnt auch selber Talks halten. So, ihr könnt das Symbol verwenden, also das Extinction Symbol. Ihr dürft es nur nicht kommerziell verwenden. Extinction Rebellion hat die freundliche Genehmigung, es zu verwenden unter der Prämisse, dass es niemals kommerziell verwendet wird. Ihr könnt es selber auf eure Klamotten drucken, euch Fahnen machen, alles. So, und alles andere ist auch willkommen. Also jeder kleinste Teil des Beitrags ist auch willkommen. Ihr könnt auch gerne gar keine Aufgabe übernehmen. Auch wichtig. Für massenhaften zivilen Ungehorsam braucht es vor allem viele Menschen, die einfach nur an Aktionen teilnehmen. Und vielleicht auch während Aktionen fotografieren oder filmen. Noch ein kleiner Hinweis auf 2 Veranstaltungen. Morgen findet in der Oase von XR Leipzig um 11, wo seid ihr? Seid ihr um 11? Ja, um 11 ein etwas ausführlicherer Talk, dieser in ausführlicher statt. Dann gibt es ab 13:30, das ist hier falsch, also da müsste 13:30 stehen, das Panel, was vorhin schon angekündigt wurde, mit verschiedenen aktivistischen Gruppen, wo ihr auch nochmal Rückfragen stellen könnt. Können wir aber auch heute noch machen. Von Extinction Rebellion könnt ihr einen Newsletter abonnieren. Es gibt eine E-Mail-Liste, die legen wir gleich aus. Ihr könnt euch da eintragen, dann bekommt ihr eine tägliche E-Mail, die ist nicht super schlimm, wo einfach nur die kommenden Termine für Aktionen, Aktionstrainings, sonstige Veranstaltungen, Talks, Cafés, Treffpunktmöglichkeiten bekannt gegeben werden. Das wäre so die Einstiegsvariante. So, vielen Dank.